Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen bei Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven. Wir sind Emma und Davide und hosten diesen Podcast des Migration Lab Germany. Das Migration Lab ist Labor und Netzwerk von Kultur und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Zusammen mit vielen tollen Organisationen geht es uns nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern vielmehr wichtige Fragen zu stellen. Wir wollen die pädagogische und künstlerische Arbeit im Feld sichtbar und zugänglich machen, Ressourcen teilen und diese weiterentwickeln. In diesem Podcast gestalten wir gemeinsam mit unseren GästInnen einen Begegnungsraum für Austausch über widerständiges Handeln in der Migrationsgesellschaft. Hier geht es um Bündnisse, um Kampf, um Kreativität, um Kritik und vieles mehr.
Schön, dass wir uns alle wieder eingefunden haben. Ich begrüße Sie jetzt nochmal für unser letztes Panel heute mit dem Titel Migrationsnarrative in der kulturellen Arena. Und darf heute begrüßen unsere verschiedenen GästInnen, die aus ganz unterschiedlichen, teilweise Disziplinen, wissenschaftlichen Ecken, künstlerischen Ecken zu uns gekommen sind und unser Gespräch heute bereichern. Begrüßen darf ich Janan Turan. Sie ist Filmwissenschaftlerin, Filmemacherin, Drehbuchberaterin, Kuratorin, Moderatorin und Aktivistin aus Berlin, die an der Schnittstelle von Diversität, Antidiskriminierung, Intersektionalität und Film arbeitet. Sie wirkte als Creative Producerin des Dokumentarfilms From Here von 2020 und als Regisseurin des Kurzfilms Climat von 2012 und ist Mitglied des Auswahlgremiums von Berlinale Generation sowie außerdem des Kurzfilmprogramms des Tallgrass Film Festivals, das sie mit kuratiert. Das aus Kansas, aus den USA ist. Im März 2024 launchte sie den Podcast über das in Sternchen andere Kino mit dem Titel Film macht kritisch. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist bei uns. Ja, zu meiner Rechten haben wir außerdem noch Vanya van Zuntum. Vanya van Zuntum studierte Kulturwissenschaften und ist als freischaffender Theatermacher im Kontext von Ruhrorter und Cobra-Theater Cobra unterwegs. Darüber hinaus war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf angestellt und arbeitet jetzt in der Verwaltung des Theater an der Ruhr. Auch ein ganz herzliches Willkommen. Sehr schön, dass du heute bei uns bist.
Ich darf Ihnen außerdem noch vorstellen, Andrea Nepomuk zu meiner Linken. Andrea Nepomuk arbeitet im Bereich Bildung und Vermittlung im Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, DOMIT, in Köln-Ehrenfeld. Sie ist Teil des kuratorischen Teams zur Entwicklung des entstehenden Migrationsmuseums, Haus der Einwanderungsgesellschaft. Studiert hat Andrea Nepomuk Geschichte, Französisch und Englisch auf Lehramt in Köln und Paris. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von Bildungsformaten zu historischen und politischen Themen für Jugendliche und Erwachsene, Demokratiebildung, Rechtsextremismusprävention und der Gestaltung einer lebendigen, pluralen, inklusiven Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft. Vielen Dank, dass du heute mit in der Runde dabei bist. Zu guter Letzt, last but not least, Anna Sabel ist politische Bildnerin. Zuletzt erschien der von ihr herausgegebene Sammelband Machtschaffend, Texte über das Verhältnis von Kunst und Herrschaft, ebenso wie ihr Dokumentarfilm Was wäre das für eine Geschichte? Anna Sabel leitet die Geschäftsstelle des Verbandes Binationaler Familien- und Partnerinnenschaften in Leipzig. Ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren GästInnen ins Gespräch kommen können über Migrationsnarrative in der kulturellen Arena. Was für ein großer Begriff. Mit dem Wort Narrativ ist natürlich immer etwas Prozesshaftes verbunden. Also das bedeutet, Narrative werden in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern durch unterschiedliche AkteurInnen kontinuierlich hervorgebracht und mitgestaltet. Aber natürlich sind diese Prozesse eingebettet in gesellschaftliche Machtverhältnisse. abhängig von strukturellen Gegebenheiten und sie sind ein Kampf um Bedeutung, denn sie sind stets getragen von bestimmten Interessen. Das bringt ein Stück weit der Begriff der kulturellen Arena auch nochmal mit hier heute auf die Bühne, nämlich dass es um Kämpfe geht, um Kämpfe und Aushandlungen von Narrativen. Und ganz schön fand ich, dass Professorin Maisha Maureen Auma gerade nochmal die Reflexivität mit auf die Bühne geholt hat, die ich jetzt auch gerne nochmal in unserer Panel mit reinholen möchte. Denn jetzt mit unseren GästInnen geht es um kulturelle Felder wie Museen, Kinos, Gedenkstätten, Theater. Aber es geht genauso auch um Formate wie Filme, Romane, Bilder, Performances, Gegenstände und Ähnliches. Also es geht um Kontexte und Orte, wo eben Narrative bestätigt werden, hinterfragt werden, ausgehandelt und auch neu gestaltet werden. Wir beschäftigen uns in den kulturellen Feldern mit eben solchen Fragen wie, welche Geschichten werden über Migration erzählt? Wie werden diese Geschichten vermittelt? Wer erzählt welche und wessen Geschichten? Und wessen Geschichten finden Gehör? Welche Perspektiven und Wissensbestände werden schließlich damit auch als wahr erachtet? Mit unseren ExpertInnen wollen wir ins Gespräch gehen und Fragen danach stellen, welche Möglichkeitsräume es in dieser kulturellen Arena gibt, Migrationsnarrative mitzugestalten. Und wir wollen auch darauf schauen, wo es notwendige Entwicklungspotenziale gibt.
Genau, und ich darf die erste Frage jetzt an dich richten, Janan. Genau, wir haben uns mit Film auseinandergesetzt in der Reflexion, bevor wir die Moderation vorbereitet haben. Und uns ist aufgefallen, dass Film etwas ist, ein Format, in dem ganz unterschiedliche Formen von Kunst und von Ästhetik gebündelt sind. Also man hat einerseits das bewegte Bild, man hat Ton, man hat Schauspiel und man hat natürlich auch die Narration, also die Art, wie Geschichten erzählt werden. Und vor allen Dingen, wie Geschichten einerseits quasi durch das erzählt werden, was gezeigt wird und aber auch durch das, was nicht gezeigt wird und was ausgeblendet bleibt. Genau, also gleichzeitig zu den vielen Möglichkeiten, die der Film bietet, ist es aber trotzdem natürlich so, dass Filme auf unterschiedlichen Ebenen immer eingebettet sind in gesellschaftliche Machtstrukturen. Das ist eine Sache, mit der du dich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt hast. Einerseits als Filmemacherin, aber auch als Filmwissenschaftlerin und an den Schnittstellen, die sich jeweils ergeben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du uns vielleicht daran teilhaben lassen möchtest, was aus deiner Sicht einerseits die Potenziale sind, die sich aus dem Film ergeben, aber andererseits vielleicht auch die verschiedenen Herausforderungen, die sich ergeben, wenn durch Film Migrationsnarrative mitgestaltet werden.
Ja, also erstmal super wichtig festzuhalten, dass Film wie keine andere Kunstform auf das Sozial-Imaginäre einwirkt, also auf die Gesamtheit unserer Vorstellungen, Normen der Gesellschaft, die ja auch unser Handeln anleiten. Und das heißt, ob und wie Migration in Filmen vorkommt, wie sie erzählt wird, hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie Menschen über Migration denken, wie sie sich zu Migration positionieren, wie sie sich zu Migration verhalten, ne? So jetzt mal an alle Mitglieder der Gesellschaft gedacht. Und das bedeutet eine große Verantwortung für FilmemacherInnen, die ja ständig Bilder und Narrative halt auch produzieren, egal wie unpolitisch sie sich auch irgendwie bezeichnen oder denken. Also jeder Film ist politisch, das ist einfach so. Und um eben neue, subversive Bilder und Narrative über die Migration und ihre Subjekte zu schaffen, wenn wir das wollen, müssen FilmemacherInnen eine machtkritische Haltung einnehmen und diese praktizieren. Und Filme, die auf diese Art und Weise entstehen, bezeichne ich als anderes Kino. Anderes in Sternchen, das hast du gerade schon gesagt, Davide. Weil dieses Kino eben diskriminierende Praktiken, dazu gehören Othering, Stereotypisierung, Tokenism, herausfordert und transformiert. Mein Podcast, Film macht kritisch, den du auch schon erwähnt hast, beschäftigt sich genau mit dieser Filmpraxis und Filmkultur. Und um ein paar Beispiele aus den letzten Jahren zu nennen, also dazu gehören so Filme wie Futur 3, Nico, etwas älter, Almanya, Willkommen in Deutschland, ganz aktuell im Kino, Sieger sein von Soleen Youssef, um so ein paar Beispiele zu nennen, die ich ganz toll finde. In meiner Erfahrung als Filmemacherin, aber auch als Filmwissenschaftlerin, gelingt Machtkritik im Film besonders dann gut, wenn sie in Kombination von einerseits Betroffenheit und andererseits Expertise geschieht. Und zwar in den FilmemacherInnen, also die, die Filme machen. Das heißt, einerseits eben diese erfahrungsbasierte situierte Wissen mitbringen, aber eben auch das theoretische Wissen oder eben auch beobachtete Wissen über hegemoniale Strukturen und Diskurse. Und beide Arten von Wissen fehlen wirklich eklatant in der Filmindustrie. Das heißt, wir brauchen viel mehr Filme von FilmemacherInnen, insbesondere RegisseurInnen und AutorInnen of Color. Und zum anderen sind eben Schulen und Filmuniversitäten gefragt, Inhalte in ihre Curricula einzubauen, die diese Expertise befördert. Und an beidem mangelt es, wie gesagt. Und so sieht halt die aktuelle Lage in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft so aus, dass weiterhin weiße vorherrschaftliche Perspektiven, auch patriarchale, heteronormative, queerfeindliche, ableistische Perspektiven dominieren. Das hat auch was damit zu tun, dass es an machtkritischen EntscheidungsträgerInnen mangelt, egal ob wir uns Filmproduktionsfirmen, Filmfestivals, die Redaktionen oder auch die Filmförderlandschaft anschauen. Und es hat, das wissen sicher einige, in der Film- und Fernsehlandschaft einiges an Bemühungen gegeben, unter diesem Deckmantel oder halt diesem Schlagwort Diversity, ist auch oft leider Diversity Washing, aber es gibt diese Bemühungen, das sehen wir an Serien wie Echt oder Druck in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wenn wir uns aber Kinoproduktionen anschauen, die weitaus größere Budgets erfordern, dann sehen wir, dass machtkritisches Filmschaffen sich weiterhin mit sehr, sehr vielen Barrieren konfrontiert sieht. Das heißt, für FilmemacherInnen bedeutet das, sie müssen sich dann, insbesondere aus marginalisierten Gruppen, sie müssen sich dann entweder anpassen an das, was die Filmbranche von ihnen erwartet, oder sie sagen, okay, nee, ich mache da mein Projekt zu einem ganz kleinen Budget oder eben No Budget. Und drei der Filme, die ich vorhin genannt habe, außer Sieger sein, sind zu sehr, sehr, sehr kleinen Budgets und zum Teil außerhalb der regulären Förderstrukturen entstanden.
Ja, vielen Dank für diesen Eindruck. Ich würde gerne anknüpfen daran mit einer Frage an dich, Anna Sabel. Da du ja auch teilweise mit Film als Ausdrucksform arbeitest, ihr beim Verband Binationale Familien- und Partnerinnenschaften in Leipzig arbeitet, beschreibt eure Arbeit auch häufig als Übersetzungsarbeit und nutzt dafür kulturelle Ausdrucksformen, aber eben neben Film auch Bilder, Poesie, Musik und so weiter. Ich würde dich gern fragen, was würdest du denn sagen, wie diese und andere kulturelle Ausdrucksformen das Verständnis und die Darstellung von Migrationsnarrativen prägen und eben auch beeinflussen?
Ja, erstmal hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich habe auch total Lust, auf das einzugehen, was du gesagt hast, aber ich halte mich erstmal an die Frage. Oder vielleicht halte ich mich doch nicht an die Frage, denn wir arbeiten im Verband gar nicht so sehr mit Migrationsgeschichten, sondern versuchen tatsächlich eher das, was du beschrieben hast oder worauf du auch den Fokus gesetzt hast, nämlich die Machtkritik, und versuchen so Migrationsgesellschaft kritisch zu hinterfragen, wenn es um die Machtstrukturen geht. Und da finde ich kulturelle Ausdrucksweisen immens hilfreich. Und ich finde eigentlich sogar, dass das so eher wie die Faust aufs Auge passt, weil ich jedenfalls Kunst schon so verstehe, dass sie eben kritisch hinterfragt, dass sie irritiert. Ihr habt das eigentlich bei den Bildungsmedien schon ganz toll zusammengefasst. Also dass in Kunst das immense Potenzial steckt, Normalitätsordnung kritisch zu hinterfragen, ohne eben direkt neues Wissen als Wahrheit zu setzen. Jedenfalls ist das Potenzial da. Und vielleicht, um das nochmal anders zu beantworten oder aus meiner tatsächlich sehr politisch-bildnerischen Tätigkeit, wenn ich beispielsweise einen Workshop konzipiere, dann versuche ich das allermeistens auch wie eine Geschichte aufzuziehen, ja, und versuche da so eine Dramaturgie reinzubauen. Und was da aber häufig die Herausforderung ist, die mir regelmäßig begegnet, ist, dass die Menschen das dann doch zu ernst nehmen, was ich sage, ja, und das tatsächlich als gesetzte Wahrheit anerkennen, was dort in diesem Raum, vor allem wenn sie es nicht selber erarbeiten, besprochen wird, anstatt sich selber stärker in die Pflicht zu nehmen. Und ich glaube, dass da auch so ein Potenzial von kulturellen Ausdrucksformen steht, drin besteht, dass Menschen tatsächlich sich stärker verbinden mit dem, was was Kunst eben ist, und tatsächlich versuchen, ihre eigenen Wahrheiten darin zu finden. Vielleicht soweit?
Mhm. Ja, vielen Dank.
Ich würde gerade den Ball mit aufnehmen und die Frage dann an dich richten, Vanya. Du bringst heute eine Perspektive auf Theater mit. Das ist auch aus meiner Sicht was ganz Besonderes. Ich habe ein Interview gelesen mit dir und mit Adam Kösterleli, ein Freund und auch der quasi Initiator eures gemeinsamen Projekts Ruhrorter. Und dieses Interview wurde publiziert vor einigen Jahren unter dem Titel Das unsichtbare Umkehren. Und ihr habt beide aufgegriffen, dass um die 2000er herum Migration und Rassismus natürlich schon jahrzehntelang Realität in Deutschland waren, aber gleichzeitig die Art und Weise des Sprechens oder Nichtsprechens darüber das Ganze eigentlich unsichtbar hat bleiben lassen. Also dass eigentlich das Ganze gar nicht sichtbar wurde in kulturellen Kontexten. Es gibt so ein geflügeltes Wort, vielleicht ist es das auch nicht, das heißt, rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser. Und ich frage mich ein Stück weit mit Blick auf Theater, ob Theater vielleicht auch auf eine Weise nochmal die Türen ein bisschen mehr öffnet als beispielsweise andere Formen der Vermittlung.
Kann ich so natürlich nicht qualifizieren. Ich denke, Theater ist auch gut. Andere Sachen sind auch gute Optionen, haben wir heute auch gelernt. Ich würde vielleicht den Weg gehen, nochmal einen anderen Grund zu beschreiben, warum wir dieses Angebot, die Gruppe Ruhrorter, gegründet haben im Jahr 2012 als ein Theaterangebot für Menschen mit Fluchterfahrung im weitesten Sinne. Das war nämlich neben der persönlichen Verwicklung oder Nichtverwicklung darin, war, dass wir eine Reihe von Theaterarbeiten gesehen haben, die sich sehr stark dokumentarisch orientiert haben, in denen Menschen aufgetreten sind und ja ihre durchaus auch strapaziösen Fluchterfahrungen geschildert haben. Und das wollten wir ergänzen mit unserem Angebot, in dem halt andere Narrative oder andere Geschichten auch erzählt werden können, also abseits dieser dokumentarischen Ebene oder dieser Episode aus dem Leben eines Menschen oder mehrerer. Und stattdessen haben wir uns gefragt, wie können wir Strukturen schaffen, in denen Menschen zusammen, ne, als Gruppe an ja offeneren Geschichten, die vielleicht eine Eigenlogik haben, eine Traumlogik oder was auch immer, wie können wir diese Strukturen schaffen? Und im Theater, in dem das ja auch vergleichsweise kostengünstiger geht als im Film. Und da war ein Faktor, den ich jetzt nur kurz sagen möchte, und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute im Raum den kennen, das ist der Faktor Zeit, ne? Also wir haben halt dann gesagt, wir wollen einen Probenprozess haben, der mehrmonatig ist, also eigentlich ein halbes Jahr. Und in dem wir uns dann erstmal auch kennenlernen und gemeinsam eine Rückmeldung oder Feedback-Kultur überhaupt erst entwickeln und uns Vertrauen lernen und dann noch weitere Sachen, die wir an anderer Stelle ausführen könnten. Aber ich glaube, das ist erstmal wichtig, ne, diese Zeit.
Vielen Dank dafür.
Ja, genau, die Geschichten, die kann ich auch in deiner Arbeit, Andrea Nepomuk, ganz in deiner Arbeit sind die Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes Gegenstand. Denn du arbeitest in deiner kuratorischen und pädagogischen Arbeit am Domit ganz viel mit Gegenständen. Vielleicht magst du einmal was dazu sagen, um welche Gegenstände es sich hier eigentlich handelt und auch auf die Frage eingehen, wer gestaltet eigentlich Narrative, wenn keine Personen, sondern Gegenstände die Geschichten erzählen?
Auch mal Dankeschön erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich würde gleich ganz konkret auf Gegenstände eingehen. Ich habe nämlich in dieser kleinen Dose, die hier auf dem Boden steht, etwas mitgebracht. Das sind kleine Dinge, weil ich sie im Zug transportieren musste, aber ich glaube, die machen gleich nochmal unsere Arbeit konkret. Zuvor würde ich aber noch was zu dem Archiv selber sagen, in dem diese Dinge eben gelagert und bewahrt werden. DOMIT wurde vor über 30 Jahren gegründet und ist ein Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Und wir haben heute dort das bundesweit größte Archiv zum Thema Migrationsgeschichten. Und das sind über 150.000 Objekte, Fotos, Tagebücher, Alltagsgegenstände, vieles, vieles mehr. Und das sind wirklich so die Mikrogeschichten, die kleinen, ganz persönlichen Geschichten, die das Leben schreibt, die schönen wie auch die schrecklichen und traurigen. Und DOMIT wurde gegründet, eigentlich aus einer eben ganz machtkritischen Haltung heraus, die aber zu diesem Zeitpunkt als solche erstmal nur als Leerstelle formuliert worden ist, nämlich die DOMIT-GründerInnen haben gesagt, hier fehlt etwas in diesem kulturellen Gedächtnis, überhaupt im Gedächtnis der Gesellschaft, nämlich es fehlen die Menschen, die eine eigene oder familiäre Migrationsgeschichte haben. Die fehlen in den Museen, in den Archiven, sie fehlen in den Schulbüchern. Und somit haben die Gründerinnen von DOMIT einfach angefangen, Geschichten zu sammeln, angefangen, ein Archiv zu gründen und ganz intuitiv, ohne Fachkenntnisse heraus zu sagen, wir warten nicht, bis uns jemand nach unseren Geschichten fragt, sondern wir gehen raus, führen Interviews und sammeln Geschichten und machen diese Leuten zugänglich. Also die Idee von Museum als öffentliche Arena, als Raum, in dem wir Bedeutungen aushandeln, in dem wir Bilder besprechen, neue Sprachen finden, ein neues Selbstbild von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsideen finden. Das ist das, was wir wollten. Und seit über 30 Jahren gibt es diese Idee. Seit über 30 Jahren wurde diese Sammlung aufgebaut. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir eben aus diesem kleinen Verein heraus ein Migrationsmuseum bauen dürfen. Das wird in Köln-Kalk entstehen. Es soll 2029 eröffnen. Und das, was ich gleich vorstellen werde an diesen kleinen Objekten, das macht dann, glaube ich, da würde ich dran versuchen, so zu Ihnen und euch zu zeigen, was sind eigentlich diese Migrationsgeschichten und warum sind das auch Leerstellen, warum sind das Narrative, die dringend in eine Öffentlichkeit müssen, die wir erzählen müssen, Geschichten, die schon da sind, die aber gehört werden müssen und Repräsentanz benötigen. Das erste Objekt ist so ein kleines Bruchstück aus einer Betonplatte. Und es ist ein kleines Stück der Berliner Mauer. Wir haben drei Stück davon, das ist ein kleines. Und dieses Betonstück der Berliner Mauer, also gar nicht weit von hier entfernt, kurz nach dem sogenannten Fall der Mauer abgeschlagen von unserem Leihgebenden Ali Kemal, der mit seiner Nichte nach Berlin gefahren ist, um wie andere Deutsche auch dieses Ereignis zu feiern. Er hat wie viele andere Deutsche auch mit Hammer und Meißel aus der Berliner Mauer diese Stücke herausgeschlagen und hat uns diese gegeben und dann mit der Erinnerungserzählung wie freudig und erleichtert und leichten Sinnes und fröhlich er diesen Moment erlebt hat und hat uns diese Bruchstücke eben gegeben. Und wir versuchen damit zum einen deutlich zu machen, wie vielfältig sind Migrationsgeschichten in BRD, aber auch ehemaliger DDR. Und was sind aber solche Zäsuren der deutschen Geschichte wie der Mauerfall, die Wende, welche Perspektiven fehlen, welche Erinnerungen kommen nicht vor, wer wird als nicht deutsch gelesen und wird gar nicht gefragt, inwiefern ein solches Ereignis relevant ist. Wie können wir also auch eine Erinnerungskultur, die sich um ein solches Ereignis rankt, stören, verunsichern, neu erzählen, indem wir neue Perspektiven zugänglich machen. Genau, das zweite Objekt hängt auch damit zusammen. Es ist ein Objekt, eine Uhr, ein bisschen kaputt, die steht auf 1:14 Uhr. Und diese Uhr ist stehen geblieben am 23. November 1992. Sie ist stehen geblieben, als sie am Arm von Hava Arslan war, als sie aus dem Fenster sprang in Mölln nach dem neonazistischen Brandanschlag. Und diese Uhr ist stehen geblieben bei dem Fall, bei diesem Sprung aus dem Fenster. Und sie hat uns diese Uhr unter Tränen gegeben mit anderen Erinnerungsstücken ihrer Familie und gesagt, nicht nur diese Uhr ist in dieser Nacht stehen geblieben, sondern mein ganzes Leben ist seitdem stehen geblieben. Und auch diese Erinnerungen von Menschen, die Tag für Tag Rassismus ausgesetzt sind in dieser Gesellschaft, das sind Geschichten, die wir erzählen müssen, die auch in das Narrativ hinein müssen. Das sind Objekte, die wir verwahren, die wir aber auch erzählen müssen und wo sich eben ganz viele Fragen an Vermittlungsarbeit, an Gedenkarbeit, aber auch Musealisierung solcher Geschichten stellen und wie wir diese Geschichten von Rassismus und Gewalt auch in einer demokratischen Arena gemeinsam verhandeln, besprechen und erinnern wollen.
Ja, tatsächlich hatte ich bereits die Ehre, euch da einmal zu besuchen in eurem Archiv. Und es ist wirklich unglaublich, auch was körperlich mit mir in dem Moment passiert ist in der Begegnung mit diesen Gegenständen. Und genau deswegen ist es so spannend, über eben die Formen des sich bewegen Lassens mit in kulturellen Ausdrucksformaten in den Austausch zu kommen. Und ich bin mir sicher, Sie und ihr würdet jetzt gerne auch aufeinander Bezug nehmen. Und das würde ich gerne auch ermöglichen. Vielleicht auch mit der Frage, da ihr und Sie ja teilweise auch an Schnittstellen eben tätig sind in pädagogischen Feldern und kulturellen Feldern. Welche Fragen werden denn im Kontext kultureller Bildung und dominierender Migrationsnarrative noch zu wenig verhandelt und besprochen? Wohin müssen sich unsere Diskurse entwickeln?
Ich kann vielleicht mal als Filmvermittlerin anfangen. Also ich stehe auch oft vor einem jungen Publikum und bespreche Filme oder mache das in meinem Podcast und erkläre anderen, wie sie über Filme sprechen können mit Kindern und Jugendlichen. Also was, denke ich, noch sehr, sehr viel mehr gemacht werden kann und sollte, ist, die eigene SprecherInnen-Position zu reflektieren. Also da auch zu sehen, nicht nur das Publikum hat ein situiertes Wissen und eine Positionierung, sondern die vermitteln auch. Und da fehlt mir oft ein kritisches Bewusstsein darüber, dass halt dann zum Beispiel so ein generalisierendes Wir, es kann zweischneidig sein. Also es ist einerseits schön und wichtig, diesen Gedanken von wir als Gesellschaft, aber dann eben auch zu sehen, nein, es gibt ganz spezifische Erfahrungen. Und wenn man zum Beispiel über einen Film spricht, der von Migration handelt, MigrantInnen, PostmigrantInnen, und dann sagt, ja, wie ist das denn jetzt für uns, das zu schauen und dann überhaupt nicht auch die intersektionalen Differenzen und alles im Klassenraum oder in einem anderen Raum, wo halt Kinder, Jugendliche sitzen, nicht mit bedenkt, dann silenced man halt auch vieles. Und eben auch die eigene Sprecherposition, Sprecherinnenposition nicht zu reflektieren, es kann auch eine Gewalt bedeuten, weil dann halt auch für die Kinder und Jugendlichen das dann halt irgendwie auch heißt, ah, okay, da tritt jetzt vielleicht jemand wieder dominant auf. Ich bin gar nicht gefragt. Ne? Das fällt mir dazu ein. Und ja, sicherlich auch sowas wie eine zugänglichere Sprache zu wählen, ohne dass es dann wiederum an der Komplexität unbedingt mangeln muss. Also nicht immer wieder dasselbe zu reproduzieren, was die Kinder eh schon in der Bildzeitung und wo auch immer und zu Hause und auf der Straße hören, Neues auch reinzubringen, aber in einer Art und Weise, dass sie es verstehen, dass sie damit arbeiten können, also halt auch so einem Adultismus da halt auch vorzubeugen, also auf so verschiedenen Ebenen zu gucken, okay, wo bin ich, was mache ich, wer bin ich und wie wirkt sich das aus, da finde ich, ist noch nicht so viel. So in meiner Erfahrung. Noch nicht so viel los.
Gerade hast du noch mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Sprecherinnenposition zu reflektieren. Und schon als du das erste Mal gesprochen hast, hattest du kurz davon geredet, dass es eben diese zwei Ansatzpunkte gibt. Einerseits, wir hatten das Thema ja schon, ich fand übrigens das Panel vorhin total interessant und würde auch da gerne weiter anknüpfen. Diese zwei Ansatzpunkte, wir brauchen definitiv mehr BPOC, die diese kulturellen Produktionen verantworten. Und andererseits hattest du das Beispiel genannt, an Filmuniversitäten quasi in so ein kritisches Lernen zu kommen. Und diese Frage, die mich deswegen beschäftigt oder woran ich mich wieder erinnert habe, als du gesprochen hast, wie funktioniert das tatsächlich, Macht zu irritieren? Ne? Weil es irgendwie nicht nur auf der bildnerischen Ebene, nicht nur durch Workshops in Wissensvermittlung funktioniert, sondern so viel tiefgreifender ist, dass es mich ganz häufig wahnsinnig macht.
Ja, gerne.
Was mir so als so eine Art To-Do, also was gilt es noch zu machen, wenn wir so arbeiten wollen, was mir immer in der Bildungspraxis bei uns auffällt, und das wäre auch etwas, was eben fürs Migrationsmuseum, in dem wir ja auch der Bereich Bildung und Vermittlung eine ganz bedeutende Rolle haben soll, weil es eben auch ein großer Lernort ist, also werden soll, dass es eben nicht irgendwie um die SchülerInnen und Jugendlichen geht, die kommen sollen, um etwas zu lernen, sondern dass ganz viel eben die Lehrkräfte, die multiplikatorische Ebene, diejenigen, die diese Exkursionen organisieren und so weiter, dass es vielmehr eben Bildungsarbeit mit Erwachsenen braucht zu migrationsgesellschaftlichen Themen und Fragestellungen, dass es ganz viel an Selbstreflexion, Sprachreflexion benötigt, wie auch dann Teilnehmende adressiert werden im Vorfeld oder im Nachgang dieser Veranstaltung. Also das ist etwas, wo ich mal merke, da ist irgendwie noch ganz, ganz viel auch zu tun, um zu bemerken, wir alle sind Teil dieser Gesellschaft, wir alle sind verstrickt und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir gemeinsam sprechen und wie wir diese Bildungsveranstaltung gemeinsam konzipieren mit auch mit schulischen Partnern oder eher mit anderen Institutionen. Also das ist immer noch so ein Ding, wo ich sage, da ist noch viel, viel zu tun, wenn wir über eine machtkritische Perspektive nachdenken.
Ich würde das gerade so ein bisschen am Aufgreifen, was ihr beide mit eingebracht habt, weil das passt auf eine Weise zusammen, finde ich, weil da die Frage im Raum steht, wer eigentlich die Verantwortung dafür trägt, sich zu bilden hinsichtlich dieser Themen. Und du hast es gerade schon gesagt, wenn jemand ins Fettnäpfchen tritt und sowieso schon sozusagen multiprivilegiert ist, wäre es dann sozusagen machtkritisch, diese Person auch noch darin zu unterrichten, wie sie das vermeidet? Oder ist es Aufgabe der Person selbst? Und ich glaube, das knüpft ein bisschen auch an das, was du jetzt gesagt hast, eben, dass es viel mehr Bildungsarbeit auch mit erwachsenen Menschen braucht und eben nicht nur mit diesem Zielpublikum, dass Kinder das quasi von der Pike auf lernen, was natürlich richtig ist, aber dann ausblendet, dass eben erwachsene Personen auch ihre Selbstpositionierung vollziehen müssen, wenn man das kritisch sieht. Und das spricht auch noch mal ein bisschen das an, was du gerade mit eingebracht hast, mit Blick auf Adultismus. Also die Frage, wie eigentlich auch Adultismus in der Migrationsgesellschaft wirkt, in der Art und Weise, wie Kindheiten überhaupt hergestellt werden. Also was überhaupt durch die kulturelle Arbeit in der Migrationsgesellschaft, wer überhaupt erreicht wird, also was überhaupt die Zielgruppen sind und ob das vielleicht einen Unterschied macht, ob man vielleicht Kinder anders erreicht als Erwachsene. Genau, wer hat die Verantwortung, sich zu bilden aus einer machtkritischen Perspektive und welche Rolle spielt da kulturelle Bildung?
Da kann ich als weißer Deutscher vielleicht was zu sagen, weil wir, wie gesagt, seit 12 Jahren dieses Projekt haben und wir dann auch, oder ich vor allem auch festgestellt habe, ich muss mich da einfach weiterbilden und war dann froh, der Name ist heute auch schon gefallen, in so einem längeren Begleitungsprojekt mit Carmen Mörsch gewesen zu sein, die, wie ich finde, mit sehr starken pädagogischen Furor und Freude und Witz uns solche Perspektiven auch wirklich nahegebracht hat und das zu einer, klar ist das irgendwie anstrengend oder so, aber es ist ja in erster Linie ein Fenster in eine neue Welt, die weniger besetzt ist von so Homogenitätsvorstellungen, wir und die anderen und so weiter. Und also ich würde dazu einladen, wenn ihr da Sachen wisst oder wir Sachen wissen, die auch zu teilen. Also weil, wie gesagt, ich habe das als eine sehr großes Glück wahrgenommen, auch wenn es zwischendurch natürlich anstrengend ist und ich Selbstzweifel hatte oder sowas, aber das gehört ja irgendwie auch zum Leben dazu.
Vielleicht können wir an der Stelle noch mal auf eure jeweiligen Felder zu sprechen kommen, in denen ihr unterwegs seid. Jetzt war Carmen Mörsch gerade schon gefallen. Von der habe ich mir nämlich den Begriff Most Interesting Practice abgeguckt als quasi Alternative zu Best Practice. Also Beispiele, an denen vielleicht auch Widersprüche und Begrenzungen sichtbar werden, zugleich aber auch Handlungsmöglichkeiten. Vielleicht nochmal in die Runde gefragt, aus den praktischen Feldern, aus den Erfahrungen in der kulturellen Arbeit, in der kulturellen Bildung, wo gab es vielleicht Momente, wo bereits etwas gelungen ist und wann und wie ist das gelungen?
Ich kann vielleicht von dem Projekt With Wings and Roots erzählen. Das ist ja ein Produkt quasi gewesen, dieser lange Film From Here, der über einen Zeitraum von über 10 Jahren entstanden ist. Film von Christina Antonakis-Wallace. Habe ich als Creative Producer mitgearbeitet und der war eingebettet, wie gesagt, in dieses With Wings and Roots Projekt, wo wir auch sogenannte Bildungsmedien im Laufe der Projektzeit gemacht haben. War auch das einzige Feld, wo wir überhaupt Förderung bekommen haben, kann ich jetzt hier auch einfach erzählen.
Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Also den Film sozusagen einzusetzen in Reflexionsräumen, in Klassen, aber auch in Theatern, wo dann Schulen und andere sozusagen jüngere Publika eingeladen wurden, weil diese Filme, also der lange Film, aber auch die kürzeren Filme ganz, ganz klar markieren, hier wird, auch wenn die Regisseurin selber nicht eine Person of Color im amerikanischen Kontext, aus amerikanischen Kontext ist, dass ein sehr starker Fokus auf Subjektivität gelegt wurde. Und dieser kurze Ausschnitt aus dem Projekt mit der Aqual, was mich zu Tränen gerührt hat, genau das, ne? Also wirklich zu sagen, okay, hier erzählen Menschen von sich. Sie sind nicht perfekt, sie zeigen sich verletzbar und sie zeigen sich auch stark. Ne? Und auch was Maisha vorhin meinte mit diesem, es müssen nicht immer Erfolgsgeschichten sein. Es darf auch ein Scheitern sein, es darf auch ein Zerbrechen, Auseinanderbrechen sein. Also ich wurde auch darauf hingewiesen bei unserem letzten Screening im Theater an der Parkaue, dass wichtig wäre eigentlich bei dem Film, bei dem langen Film eine Triggerwarnung auszusprechen, weil es da auch um Suizidgedanken geht. Also auch das ist Migrationserfahrung ist ja alles. Es kann ja alles passieren und im Kontext von Rassismus, Trauma halt ist auch das eine Realität. Aber um sozusagen was da gelingt, genau. Also der Fokus auf die Subjektivität und der Fokus halt nicht sowas wie eine Idealisierung vorzunehmen. Schaut mal, wir machen jetzt was ganz anderes als Stereotypisierung. Nein, auch das mit zu reflektieren und da so eine Nähe herzustellen über die Empathie und über ein, okay, was heißt das für euch? Weil das sind ja Realitäten in unserem Land. Und für viele war das halt so krass, dass das immer noch so ist. Also der Film ist ja zum Teil von vor über 10 Jahren. Also wir haben 2007 angefangen zu drehen. Und vieles ist irgendwie heute immer noch so oder noch krasser so. Jetzt sitzt eine rassistische, offen rassistische Partei im Parlament, im deutschen Parlament, Bundestag. Und wie aktuell trotzdem vieles ist, ne? Und darüber so in die Reflexion zu gehen und immer wieder Rückschlüsse auf das eigene, auf das Persönliche, so von der Metaebene mal wieder auf das eigene irgendwie zu schließen. Das gelingt irgendwie mit Filmen doch sehr, sehr gut. Und da möchte ich auch an Bell Hooks erinnern. Ich muss heute den ganzen Tag schon an Bell Hooks wieder denken, die ja sich auch sehr viel mit Pädagogik auseinandergesetzt hat, ne? Teaching to Transgress. Und sie hat in ihre Lehre halt auch irgendwann angefangen, Popkultur einzubauen. Sie hat ja dann auch Popkultur analysiert und Filmkritiken geschrieben, Filmanalysen geschrieben, weil sie gesagt hat, dazu haben dann junge Menschen einen starken Bezug. Statt einfach sozusagen nur feministische Theorie oder antirassistische Theorie aufzutischen, lass uns mit Filmen arbeiten und dann sind so ganz viele Klickmomente halt gekommen. Ne? Und so denke ich, deswegen habe ich auch diese These aufgestellt, die auch von vielen Wissenschaftlern unterstützt wird, dass Film so ein starkes Medium ist, um eben ins soziale Imaginäre einzugreifen, hoffentlich in einer progressiven Art und Weise.
Genau. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Kooperationsprojekt mit einer kleinen Gedenkstätte und haben mit zwei Schulen da zusammengearbeitet, die jeweils sich zu ExpertInnen einmal das Dom mitgemacht haben und einmal zur Expertin dieser Gedenkstätte, aber unter dem Kontext Zwangsmigration und Flucht, und haben Geschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus von Flucht und Zwangsmigration uns angeschaut, als auch Geschichten aktueller Fluchtmigration im Domit. Und die Schülerinnen und Schüler, das wären so zwei kleine Anekdoten, die ich gerne erzählen würde, weil ich sie sehr berührend fand. Einmal Schülerinnen, die bei uns dann eben die Schülerinnen der anderen Schule durchs Archiv geführt haben und ganz viele Objektgeschichten erzählt haben und danach über den Flur liefen mit hochroten Wangen und sagten, wow, das könnte ich jeden Tag machen. Ich habe mich gefühlt wie eine Expertin. Das war so Momente, wo ich gemerkt habe, so das funktioniert. Man kann jungen Menschen diese Geschichten zutrauen, die gehen damit unglaublich verantwortungsvoll um und erzählen all diese kleinen Geschichten in der großen Geschichte mit einer solchen Verantwortlichkeit, dass es mich sehr bewegt hat. Und als zweiter kleiner Moment eben auch aus diesem Projekt war nachher ein Fachtag, den wir vor Multiplikatorinnen gemacht haben, und die Schülerinnen haben dieses Projekt dort vorgestellt. Und ein Schüler hat dann erzählt, wie er mit einem Objekt von einer Flucht über das Mittelmeer, über ein Gummiboot, wie sehr ihn das berührt hat und warum. Und er hat dann nämlich vor diesem Publikum, ist er über seinen Schatten gesprungen. Er war unglaublich angespannt, weil er die Geschichte seines Vaters erzählt hat, der auch über das Mittelmeer mit einem Boot geflohen ist. Und er hatte mir vorher eben erzählt, dass er diese Geschichte noch nie erzählt hat vor diesem Projekt. Und dass er jetzt gemerkt hat, dass diese Geschichte wichtig ist und dass man die erzählen kann. Und das waren so zwei Momente, wo ich, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wo ich gemerkt habe, diese Geschichten sind wichtig und die müssen erzählt werden. Wir können sie Menschen zutrauen und auch Jugendlichen zutrauen. Und die bekommen dadurch eine ganz unglaubliche Stärke und Lust, einfach Gesellschaft mitzugestalten und mitzusprechen. Und das so als kleiner Moment, wie diese kulturelle Arena, wie diese Narrative in den Raum kommen und wie wir diese Gesellschaft pluraler erinnern können. Das funktioniert, wenn wir es den Menschen zutrauen.
Wow, vielen Dank. Ich würde sagen, Vanja van Suntum, ich will dich nicht übergehen, aber was für ein Schlusswort. Das hat nämlich das irgendwie nochmal sehr gut zusammengebracht. Vielen Dank an die Runde. Vielen Dank fürs Teilhaben an den Perspektiven, an der Arbeit.
Von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank.
Danke auch an euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback. Hört doch gern wieder rein, empfehlt uns weiter oder gebt uns einen Daumen hoch. Alle Infos zu unseren GästInnen sowie zum Migration Lab findet ihr wie gewohnt in den Shownotes.